From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by a priesthood choir from Brigham Young University, Idaho. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brüder, wir begrüßen Sie zur Priesterdomsversammlung der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Diese Versammlung wird über Satellit an die Priesterdomsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Priesterdomschor der Brigham Young Universität Idaho unter der Leitung von Paul Busselberg,
David Lozano Torres.
Randall Kempton und David Solano Torres mit Brian Matthias und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »O fest wie ein Felsen«. Danach spricht Bruder M. Joseph Bruff, zweiter Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, das Anfangsgebet. Im Anschluss daran singt der Chor das Lied »Vater im Himmel«.
Is laid for your faith in His hand. Unser liebevoller und rechtschaffener Vater im Himmel, wir versammeln uns als Gruppe deiner Priestertumsträger, um dir Dank zu sagen, und zwar in erster Linie dafür, dass du uns deinen Sohn gesehen hast und für den Plan, der es uns gestattet, zu dir zurückzukehren. Wir sind dankbar dafür, dass wir Träger deines Priestertums sind. Wir sind dankbar, dass wir dir dienen dürfen. Wir sind dankbar, dass wir einen Propheten haben, Präsident Nelson, und eine erste Präsidentschaft und ein Kollegium der 12 Apostel. Und sie tragen den Mantel, um Propheten, Seher und Offenbarer sein zu können. Vater, wir bitten dich, dass dein Geist heute bei uns ist, dass wir offene Ohren haben mögen und ein vorbereitetes Herz, damit wir empfangen können, dass wir uns deinem Werk widmen können und unterwiesen werden mit dem Wunsch, uns zu wandeln. Bitte segne uns auch. Bitte segne auch unsere bessere Hälfte, die nicht bei uns ist. Bitte segne unsere Schwestern, unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Töchter und unsere wunderbaren Missionare überall. Wir bitten dich erneut, dass dein Geist, dein Heiliger Geist unser Herz leiten möge. Und dies tun wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Wir haben nun die Freude, von Bruder Douglas D. Holmes, dem ersten Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, zu hören. Ihm folgt kurz danach unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Danach hören wir von Elder D. Todd Christofferson und von Elder Ronald A. Rasband vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Brüder, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen bei dieser historischen Konferenz zu sein. Als ich neu berufener Missionspräsident war, freute ich mich sehr auf unsere erste Gruppe neuer Missionare. Als ein paar unserer erfahreneren Missionare Vorbereitungen für eine kurze Versammlung mit Ihnen trafen, bemerkte ich, dass Sie Kinderstühle im Halbkreis aufgestellt hatten. Wofür sind denn diese Kinderstühle, fragte ich. Die Missionare erwiderten ein wenig verlegen, für die neuen Missionare. Ich glaube, wie wir andere sehen, wirkt sich deutlich auf ihre Wahrnehmung aus, wer sie sind und was sie werden können. Und so saßen unsere neuen Missionare an jenem Tag auf Stühlen für Erwachsene. Ich fürchte, manchmal geben wir unseren jungen Männern im maronischen Priestertum bildlich gesprochen Kinderstühle zum Sitzen, anstatt ihnen vor Augen zu führen, dass Gott ihnen ein heiliges Vertrauen und eine wichtige Arbeit gegeben hat. Präsident Thomas S. Monson hat uns aufgezeigt, dass die jungen Männer verstehen müssen, was es bedeutet, Träger des Priestertums Gottes zu sein. Sie müssen zu der geistigen Erkenntnis geführt werden, dass die Berufung, zu der sie ordiniert sind, heilig ist. Ich bete heute, dass der Heilige Geist uns zu einem tieferen Verständnis der Macht und Heiligkeit des aaronischen Priestertums führen und uns inspirieren möge, uns eifriger auf unsere Priestertumspflichten zu konzentrieren. Meine Botschaft richtet sich an alle Träger des aaronischen Priestertums und auch die, das melchisedekische Priestertum tragen. God's children access to the atoning power of Jesus Christ. Um die Sündemacht Christi in unserem Leben zu empfangen, müssen wir an ihn glauben, von unseren Sünden umkehren, durch die heilige Handlung Bündnisse schließen und halten und den Heiligen Geist empfangen. Mit diesen Grundsätzen beschäftigen wir uns nicht nur einmal, vielmehr wirken sie zusammen, bestärken einander und bauen aufeinander auf. Und zwar bei dem fortwährenden Vorgang, stetig Fortschritt zu machen, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden. Was ist also die Rolle des aaronischen Priestertums dabei? Und inwiefern können wir dadurch Zugang zur Sühne und Macht Christi erhalten? Ich glaube, die Antwort liegt in den Schlüsseln des aaronischen Priestertums, die ja die Schlüssel des Dienstes von Engeln und des vorbereitenden Evangeliums sind. Beginnen wir mit einem Aspekt des Dienstes von Engeln. Bevor Gottes Kinder Glauben an Jesus Christus haben können, müssen sie von ihm wissen und in seinem Evangelium unterwiesen werden. Wie der Apostel Paulus gesagt hat, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist? So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Christi. Seit Beginn der Zeit hat Gott Engel ausgesandt, den Menschenkindern zu dienen und vom Kommen Christi Kunde zu geben. Engel sind himmlische Wesen, die Gottes Botschaft überbringen. Im Hebräischen und Griechischen bedeutet der Wortstamm von Engel Bote. Ganz ähnlich wie Gott Engel als bevollmächtigte Boten aussendet, damit sie sein Wort verkünden und damit Glauben aufbauen, wurden wir als Träger des aaronischen Priestertums dazu ordiniert, zu lehren und alle einzuladen, zu Christus zu kommen. Das Evangelium zu verkünden ist eine Priestertumspflicht. Und die Macht, die mit dieser Pflicht einhergeht, ist nicht nur für Propheten und nicht einmal nur für Missionare, sondern auch für euch. Wie erhalten wir also diese Macht? Wie kann ein 12-jähriger Diakon, der irgendjemand von uns Gottes Kindern Glauben an Christus ins Herz tragen? Wir fangen damit an, dass wir sein Wort wie einen Schatz aufhäufen, mit dessen Macht in uns ist, damit wir das tun, So hat der Herr verheißen, werden wir die Macht Gottes haben, um Menschen zu überzeugen. Das kann in einer Gelegenheit bestehen, in einer Kollegiumsversammlung zu unterrichten oder ein Mitglied zu Hause zu besuchen. Es kann etwas weniger Formelles, wie zum Beispiel ein Gespräch mit einem Freund oder Familienmitglied sein. Wenn wir vorbereitet sind, können wir in jeder dieser Situationen das Evangelium wie Engel lehren durch die Macht des Heiligen Geistes. Vor kurzem war ich dabei, als Jacob, ein Träger des aaronischen Priestertums in Papua-Neuguinea, die Macht des Buches Mormon bezeugte. Er erzählte, wie es ihm geholfen hat, Bösem zu widerstehen und dem Geist zu folgen. Seine Worte haben meinen Glauben an den Glauben anderer gestärkt. Mein Glaube wächst auch, wenn ich miterlebe, wie Träger des aaronischen Priestertums in ihren Kollegiumsversammlungen lehren und Zeugnis geben. Ihr jungen Männer, seid bevollmächtigte Boten. Durch das, was ihr sagt und tut, könnt ihr den Kindern Gottes Glauben an Christus ins Herz tragen. Präsident Russell M. Nelson hat es so ausgedrückt: Ihr werdet wie ein dienender Engel für sie sein. Vermehrter Glaube an Christus führt immer zu dem Wunsch, sich zu ändern und umzukehren. Es ist also logisch, dass der Schlüssel des Dienstes von Engeln vom Schlüssel des vorbereitenden Evangeliums begleitet wird, dem Evangelium der Umkehr und der Taufe und der Sündenvergebung. Wenn ihr euch mit euren Pflichten im aaronischen Priestertum befasst, werdet ihr eindeutig den Auftrag erkennen, andere zur Umkehr und Verbesserung zu ermuntern. Das bedeutet nicht, dass wir an einer Straßenecke stehen und rufen, kehrt um. Vielmehr bedeutet es, dass wir umkehren, anderen vergeben und beim Dienst an anderen die Hoffnung und den Frieden bringen, die durch Umkehr kommen, weil wir es selbst erlebt haben. Ich habe Träger des aaronischen Priestertums zu Besuchen bei anderen Kollegiumsmitgliedern begleitet. Ich habe beobachtet, wie ihre Zuwendung Herzen erweicht und ihren Brüdern geholfen hat, Gottes Liebe zu spüren. Ich habe mittlerweile erlebt, wie ein junger Mann gleichaltrigen Zeugnis für die Macht der Umkehr gab. Als er das tat, wurden Herzen erweicht, Verpflichtungen eingegangen und die heilende Macht Christi war zu spüren. Präsident Gordon B. Hinckley hat gesagt, es ist eine Sache umzukehren, eine ganz andere ist es, wenn uns unsere Sünden vergeben werden. Die Macht, dies zu bewirken, findet sich im aaronischen Priestertum. Die zum aaronischen Priestertum gehörenden heiligen Handlungen, Taufe und Abendmahl bezeugen und vervollständigen unsere Umkehr. Präsident Dallin H. Oaks hat dies so erklärt: Uns ist geboten worden, von unseren Sünden umzukehren und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zum Herrn zu kommen und das Abendmahl zu nehmen. Wenn wir auf diese Weise unseren Taufbund erneuern, erneuert der Herr die reinigende Wirkung der Taufe. Brüder, es ist ein heiliger Vorzug, in heiligen Handlungen zu amtieren, die denen, die im Herzen umkehrbereit sind, durch die sühnende Macht des Erretters Sündenvergebung bringen. Vor kurzem berichtete mir jemand von einem Priester, der Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken. Nun sollte er das erste Mal das Abendmahl segnen. Als er das tat, kam über ihn und die Anwesenden ein machtvoller Geist. Später gab er in der Versammlung ein einfaches, aber klares Zeugnis für die Macht Gottes, die er bei dieser heiligen Versammlung Handlungen verspürt hatte. In Sydney taufen 4 Mitglieder eines Priestertumskollegiums Angehörige der Familie Buelongo. Die Mutter hat eines der Jungen erzählte mir, wie sehr diese Erfahrung ihren Sohn beeinflusst hatte. Diese Priester erkannten, was es heißt, von Jesus Christus beauftragt zu sein. Wie Sie wissen, können Priester nun bei stellvertretend vollzogener Taufe im Tempel amtieren. Mein 17-jähriger Sohn taufte mich kürzlich für einige unserer Vorfahren. Wir spürten beide eine tiefe Dankbarkeit für das aaronische Priestertum und den Vorzug, etwas für die Rettung der Kinder Gottes zu tun. Wenn ihr jungen Männer euch euren Priestertumspflichten eifrig widmet, seid ihr mit Gott in seinem Werk tätig, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Erfahrungen wie diese lassen euren Wunsch wachsen, als Missionare Umkehr zu predigen und zu taufen und bereiten euch darauf vor. Ebenso bereiten sie euch auf lebenslangen Dienst im melchisedekischen Priestertum vor. Als Träger des aaronischen Priestertums genießen wir den Vorzug und haben die Pflicht, gemeinsam mit Johannes dem Täufer zu dienen. Johannes wurde als bevollmächtigter Bote ausgesandt, um für Christus Zeugnis abzulegen und alle zur Umkehr und Taufe aufzufordern. Er wandte also die Schlüssel des aaronischen Priestertums an, über die wir gesprochen haben. Daraufhin verkündete er: Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. So bereitet das aaronische Priestertum mit den Schlüsseln des Dienstes von Engeln und des vorbereitenden Evangeliums den Weg für Gottes Kinder, damit diese durch das melchisedekische Priestertum die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, die größte Gabe, die wir in diesem Leben erhalten können. Gott hat den Trägern des aaronischen Priestertums für wahr eine große Verantwortung übertragen. Können Sie, die Eltern und Priesterführer, erahnen, wie wichtig Präsident Monsons Rat ist, den jungen Männern begreiflich zu machen, was es bedeutet, Träger des Priestertums Gottes zu sein? Wenn Sie begreifen, was es mit dem aaronischen Priestertum auf sich hat und es groß machen, bereiten Sie das darauf vor, treue Träger des melchisedekischen Priestertums, machterfüllte Missionare und rechtschaffene Ehemänner und Väter zu sein. Durch ihren Dienst werden sie erkennen und spüren, dass die Priestertumsvollmacht wirklich existiert, die Macht im Namen Christi zwecks Errettung der Kinder Gottes zu handeln. Ihr jungen Männer, Gott hat eine Arbeit für euch. Eure Ordinierung im aaronischen Priestertum ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, seinen Kindern zu helfen, die Sünde macht Christi zu empfangen. Ich verheiße euch, wenn ihr diese heiligen Pflichten in den Mittelpunkt eures Lebens stellt, werdet ihr die Macht Gottes wie nie zuvor spüren. Ihr werdet begreifen, dass ihr ein Sohn Gottes seid und mit einer heiligen Berufung berufen wurdet, sein Werk zu tun. Und wie Johannes der Täufer werdet ihr mithelfen, den Weg für das Kommen Christi zu bereiten. Für diese Wahrheiten gebe ich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Danke, Bruder Holmes, für Ihre wichtige Botschaft. Liebe Brüder, wir vermissen Präsident Thomas S. Monson und Elder Robert D. Hale sehr. Und doch streben wir alle vorwärts im Werk des Herrn. Ich bin sehr dankbar für jeden Mann, der das heilige Priestertum trägt. Sie sind die Hoffnung unseres Erlösers, der sich wünscht, dass jedermann im Namen Gottes, des Herrn, ja, des Erretters der Welt, sprechen könne. Er möchte, dass alle seine ordinierten Söhne ihn repräsentieren, für ihn sprechen, für ihn handeln und den Kindern Gottes überall in der Welt ein Segen sind, damit der Glaube überall auf Erden zunehme. Einige von ihnen dienen an Orten, wo die Kirche bereits seit Generationen aufgerichtet ist. Andere dienen dort, wo die Kirche noch recht jung ist. Einige befinden sich in großen Gemeinden, andere wiederum in kleinen Zweigen, wo die Entfernungen groß sind. Wie ihre individuelle Situation auch aussehen mag, jeder von ihnen ist Mitglied eines Priestertumskollegiums und hat den göttlichen Auftrag, zu lernen und zu lehren, andere zu lieben und für sie da zu sein. Heute Abend geben wir eine bedeutende Neustrukturierung der Kollegien des melchisedekischen Priestertums bekannt, damit das Werk des Herrn noch besser vollbracht wird. In jeder Gemeinde werden die hohen Priester und die Ältesten jetzt zu einem Ältestenkollegium zusammengefasst. Diese Anpassung wird die Männer, die das Priestertum tragen, in viel größerem Maße als bisher in die Lage versetzen, anderen zu dienen. Ältestenanwärter sind in diesem Kollegium willkommen und werden darin eingegliedert. In jedem Pfahl präsidiert weiterhin die Pfahlpräsidentschaft über das Pfahlhohepriesterkollegium. Die Zusammensetzung dieses Kollegiums wird jedoch auf den derzeitigen Berufungen im Priestertum beruhen, wie gleich näher erläutert wird. Elder D. Todd Christofferson und Elder Ronald A. Rasband vom Kollegium der Zwölf Apostel werden uns nun mehr zu diesen wichtigen Anpassungen sagen. Über diese Änderungen ist viele Monate lang intensiv nachgedacht worden. Wir haben erkannt, dass ein dringender Bedarf besteht, die Art und Weise, wie wir uns unsere Mitglieder annehmen und über unseren Kontakt mit ihnen berichten, zu verbessern. Damit uns dies besser gelingt, müssen wir unsere Priestertumskollegien stärken, um deutlicher aufzuzeigen, wie man den Heiligen des Herrn die Liebe und Unterstützung angedeihen lassen kann, die er für sie im Sinn hat. Diese Anpassungen sind vom Herrn inspiriert. Wenn wir sie verwirklichen, werden wir sogar noch mehr erreichen als bisher. Wir sind im Werk des allmächtigen Gottes tätig. Jesus ist der Messias. Wir sind seine demütigen Diener. Gott segne Sie, Brüder, wenn wir nun alle unsere Pflicht lernen und auch erfüllen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Nicht lang nach Gründung der Kirche in dieser letzten Evangeliumszeit sagte der Herr in einer Offenbarung: Und durch das Gebet eures Glaubens werdet ihr mein Gesetz empfangen, damit ihr wisst, wie ihr meine Kirche führen sollt und alles vor mir richtig habt. Seither hat man sich in der Kirche an diesen Grundsatz gehalten und der Herr hat seinerseits diese Verheißung erfüllt. Von Zeit zu Zeit wurden Vorgaben für die Organisation des Priestertums und das Dienen im Priestertum offenbart, angefangen beim Propheten Joseph Smith, als die Ämter und Kollegium des Priestertums erstmals eingerichtet wurden. Während der Amtszeiten der Präsidenten Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball und anderer wurden bedeutende Verbesserungen im Hinblick auf das Kollegium der Zwölf, die 70er, die Hohen Priester und die übrigen Ämter und Kollegien im Melchisedekischen und auch im aaronischen Priestertum offenbart und eingeführt. Nun hat Präsident Russell M. Nelson vor wenigen Augenblicken in einer historischen Erklärung eine weitere entscheidende Anpassung bekannt gegeben. Ich möchte einige seiner Worte wiederholen. Zitat: Heute Abend werden wir eine bedeutende Neustrukturierung der Kollegien des Melchisedekischen Priesters bekannt, damit das Werk des Herrn noch besser vollbracht wird. In jeder Gemeinde werden die hohen Priester und die Ältesten jetzt zu einem Ältestenkollegium zusammengefasst und die Zusammensetzung des Pfahl-Hohepriesterkollegiums wird auf den derzeitigen Berufungen im Priesterturm beruhen. Präsident Nelson sagte weiter: Über diese Änderung ist viele Monate lang intensiv nachgedacht worden. Wir haben erkannt, dass ein dringender Bedarf besteht, die Art und Weise, wie wir uns unserer Mitglieder annehmen, zu verbessern. Damit uns dies besser gelingt, müssen wir unsere Priestertumskollegien stärken, um deutlicher aufzuzeigen, wie man den Heiligen des Herrn die Liebe und Unterstützung angedeihen lassen kann, die er für sie im Sinne hat. Diese Anpassungen sind vom Herrn inspiriert. Wenn wir sie verwirklichen, werden wir sogar noch mehr erreichen als bisher. Die erste Präsidentschaft hat Elder Ronald A. Rasband um mich gebeten, einige ausführliche Erläuterungen zu geben, die Ihnen sicher die eine oder andere Ihrer Fragen beantworten. Zunächst möchte ich noch einmal darauf eingehen, was es mit den Anpassungen bei der Hohen Priestergruppe und dem Ältestenkollegium in der Gemeinde auf sich hat. In jeder Gemeinde werden die Mitglieder des Ältestenkollegiums und der Hohen Priestergruppe in einem gemeinsamen Kollegium des Melchisedekischen Priestertums mit einer gemeinsamen Präsidentschaft zusammengefasst. Dieses Kollegium, in dem es nun mehr Mitglieder und größere Einigkeit gibt, wird als Ältestenkollegium bezeichnet. Es wird keine Hohe Priestergruppe mehr geben. Zum Ältestenkollegium gehören alle Ältesten und Ältestenanwärter in der Gemeinde sowie alle hohen Priester, die derzeit nicht der Bischofschaft, der Pfarrpräsidentschaft oder dem Hohen Rat angehören und auch nicht als Patriarch im Dienst sind. Das Hohepriesterkollegium im Pfarr setzt sich aus den hohen Priestern zusammen, die gegenwärtig in der Pfarrpräsidentschaft, in der Bischofschaft oder im Hohen Rat tätig oder die als Patriarch im Dienst sind. Wie ist die Präsidentschaft des Ältestenkollegiums zu bilden? Die Pfarrpräsidentschaft entlässt die derzeit bestehenden hohen Priestergruppenleitungen und Ältestenkollegiumspräsidentschaften und beruft in jeder Gemeinde und jedem Zweig einen neuen Ältestenkollegiumspräsidenten mit Ratgebern. Der neuen Ältestenkollegiumspräsidentschaft können Älteste und Hohepriester unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichem Erfahrungsstand angehören, die in einer gemeinsamen Kollegiumspräsidentschaft zusammenarbeiten. Sowohl Älteste als auch Hohepriester kommen als Kollegiumspräsident oder als Ratgeber in der Präsidentschaft in Frage. Hierbei handelt es sich nicht um über eine Übernahme des Ältestenkollegiums durch die Hohen Priester. Wir erwarten, dass Älteste und Hohepriester in der Kollegiumspräsidentschaft und bei den Aufgaben im Kollegium in jeder Kombination zusammenarbeiten. Diese Anpassungen bei den Kollegen werden bitte so bald, wie es praktisch möglich ist, umgesetzt. Ändert sich durch diese Anpassung der Kollegiumsstruktur das Priestertumsamt der Kollegiumsmitglieder? Nein. Durch diese Maßnahme wird kein Priestertumsamt aberkannt, zu denen ein Kollegiumsmitglied in der Vergangenheit ordiniert worden ist. Wie Sie wissen, kann ein Mann im Laufe seines Lebens zu verschiedenen Priesterumsämtern ordiniert werden und er verliert oder verwirkt keine vorherige Ordinierung, wenn er eine neue empfängt. In einigen Fällen kann ein Priesterumsträger zwar zur selben Zeit mehrere Ämter haben, beispielsweise wenn ein hoher Priester auch Patriarch oder Bischof ist. In der Regel ist er aber nicht gleichzeitig in all diesen Priesterumsämtern tätig. So übt ein Bischof oder 70er das jeweilige Amt nicht aktiv aus, nachdem er entlassen oder emeritiert wurde. Somit ist jemand, der dem Ältestenkollegium angehört, als Ältester tätig, welches Amt oder welche Ämter im Priestertum er sonst auch noch haben mag. Vor Jahren sagte Präsident Boyd K. Packer, dass das Priestertum größer ist als jedes seiner Ämter. Das Priestertum ist nicht teilbar. Ein Ältester hat genauso viel Priestertum wie ein Apostel. Wenn einem Mann das Priestertum übertragen wird, dann empfängt er alles davon. Jedoch gibt es im Priestertum Ämter, also unterschiedliche Vollmachts- und Verantwortungsbereiche. Manchmal wird ein Amt als höher oder niedriger als ein anderes Amt bezeichnet. Bei den Ämtern im melchisedekischen Priestertum geht es aber nicht um höher oder niedriger, sondern um die unterschiedlichen Bereiche, in denen man dient. Ich hoffe inständig, dass wir nicht mehr davon sprechen werden, dass man in ein anderes Amt im melchisedekischen Priestertum aufsteigt. Auch weiterhin wird ein Ältester zum Hohen Priester ordiniert, wenn er in die Pfarrpräsidentschaft, den Hohen Rat oder die Bischofschaft berufen wird. Oder zu einem anderen Zeitpunkt, wenn der Pfarrpräsident es nach gebeterfüllter Überlegung und durch Inspiration so bestimmt. Wenn seine Amtszeit in der Pfarrpräsidentschaft, im Hohen Rat oder in der Bischofschaft vorüber ist, schließt sich der hohe Priester wieder dem Ältestenkollegium seiner Gemeinde an. Wer leitet den Ältestenkollegiumspräsidenten an? Der Pfarrpräsident präsidiert über das melchisedekische Priestertum in seinem Pfarr. Daher ist der Ältestenkollegiumspräsident direkt dem Pfarrpräsidenten unterstellt, der ihn gemeinsam mit der Pfarrpräsidentschaft und dem Hohen Rat schult und anleitet. Als präsidierender hoher Priester in der Gemeinde kommt auch der Bischof regelmäßig mit dem Ältestenkollegiumspräsidenten zusammen. Der Bischof berät sich mit ihm und leitet ihn in geeigneter Weise an, wie man den Mitgliedern der Gemeinde am besten dient und hilft, wie man mit allen Organisationen der Gemeinde im Gleichklang zusammenarbeitet. Welche Absichten stehen hinter diesen Anpassungen bei den Kollegen des melchisedekischen Priestertums? Wenn es in der Gemeinde ein gemeinsames Kollegium des melchisedekischen Priestertums gibt, vereint das die Priestertumsträger in der Ausführung aller Aspekte des Erlösungswerks, darunter auch der bisher von der Hohen Priestergruppe koordinierten Tempelarbeit und Familienforschung. Es ermöglicht Kollegiumsmitgliedern jeden Alters und jeden Hintergrunds vom Blickwinkel und von der Erfahrung anderer und auch derer zu profitieren, die in einem anderen Lebensabschnitt stehen. Auch bietet es erfahrenen Priestertumsträgern zusätzliche Gelegenheiten, anderen ein Mentor zu sein, beispielsweise ältesten Anwärtern, neuen Mitgliedern, jungen Erwachsenen und denjenigen, die in der Kirche wieder aktiv werden. Ich kann gar nicht richtig in Worte fassen, wie sehr mich der Gedanke daran begeistert, welch wesentliche Rolle die Ältestenkollegien in Zukunft zunehmend spielen werden. Die Weisheit, das Leistungsvermögen und die Kraft, die in diesem Kollegium zu finden sein werden, könnten überall in der Kirche einen neuen Tag und einen neuen Maßstab für das Dienen im Priestertum an. Vor 20 Jahren berichtete ich in der Generalkonferenz von einer Geschichte, die zuerst von Elder Warren J. Featherstone von den 70ern erzählt worden war. Sie verdient es, hier wiederholt zu werden. Im Jahre 1918 baute George Goetz als Farmer in Lehigh, Utah, Zuckerrüben an. In jenem Jahr wurde es früh Winter und viele Zuckerrüben froren im Boden fest. Für George und seinen Sohn Francis war die Ernte schwierig. Sie kamen nur langsam voran. Dazu wütete eine Grippeepidemie. Sein Sohn Charles und drei von dessen kleinen Kindern, zwei Mädchen und ein Junge, starben an der gefürchteten Krankheit. Innerhalb von nur 6 Tagen fuhr George Goetz voll Kummer 3-mal nach Ogden, um die Leichen zur Beerdigung abzuholen. Nach diesen schrecklichen Ereignissen schirrten George und Francis ihren Wagen wieder an und fuhren zurück zum Rübenfeld. Unterwegs kam ihnen ein Wagen nach dem anderen entgegen, auf denen die Nachbarn Rüben zur Zuckerfabrik fuhren. Jeder winkte im Vorbeifahren: Hallo, Onkel George. Tut mir sehr leid, George. Kopf hoch, George. Du hast viele Freunde, George. Auf dem letzten Wagen saß der sommersprossige Jasper Rolfe. Er winkte fröhlich und rief: Das sind alle, Onkel George. Bruder Goetz wandte sich zu Francis und sagte: Ich wünschte, das wären alle unsere Rüben. Als sie die Felder erreichten, sprang Francis vom großen roten Rübenwagen und öffnete das Tor, während sein Vater auf das Feld fuhr. George zügelte die Pferde und schaute über das Feld. Auf dem ganzen Feld war keine einzige Zuckerrübe mehr. Da wurde ihm klar, was Jasper Rolfe gemeint hatte, als er rief: Das sind alle, Onkel George. George stieg vom Wagen. Er nahm eine Handvoll der fruchtbaren braunen Erde, die er so liebte, und ein Rübenblatt. Er schaute auf diese Sinnbilder seiner Arbeit, als ob er seinen Augen nicht traute. Dann setzte er sich auf einen Haufen Rübenstrünke. Dieser Mann, der innerhalb von 6 Tagen 4 seiner Lieben zur Beerdigung nach Hause geholt, Särge gezimmert, Gräber ausgehoben und selbst geholfen hatte, die Verstorbenen einzukleiden. Dieser erstaunliche Mann, der während dieser überaus quälenden Prüfung weder gezögert hatte, noch schwach oder schwankend geworden war, setzte sich auf einen Haufen Rübenstrünke und weinte wie ein kleines Kind. Dann stand er auf, wischte sich die Augen, blickte zum Himmel auf und sagte: Danke, Vater, für die Ältesten unserer Gemeinde. Ja, Gott sei Dank für die Männer, die das Priestertum tragen, und für den Dienst, den sie noch leisten werden, um sich einzelner Menschen und Familien anzunehmen und Zion aufzurichten. Die erste Präsidentschaft, das Kollegium der 12 Apostel und die Präsidentschaft der 70er haben diese Anpassung über einen längeren Zeitraum hinweg in Betracht gezogen. Mit vielen Gebeten, sorgfältigem Studium der in den Heiligen Schriften festgehaltenen Grundlagen für die Präsidiumskollegien und mit der Bestätigung, dass dies der Wille des Herrn ist, setzen wir einstimmig etwas in die Tat um, was tatsächlich ein weiterer Schritt bei der Entfaltung der Wiederherstellung ist. Die Weisung des Herrn ist kundgetan, und ich erfreue mich an ihr und gebe dabei Zeugnis für ihn, sein Priestertum und ihre Ordinierung in diesem Priestertum. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder im Priestertum, mit großer Demut stehe ich bei diesem historischen Anlass vor Ihnen. Beauftragt von unserem lieben Propheten und Präsidenten Russell M. Nelson. Ich schätze und unterstütze diesen wunderbaren Mann Gottes und unsere neue erste Präsidentschaft von ganzem Herzen. Wie Elder D. Todd Christofferson und meine übrigen Brüder vom Kollegen der 12 Apostel bezeuge auch ich, dass die heute Abend bekannt gegebenen Änderungen der Wille des Herrn sind. Präsident Nelson hat ja schon gesagt, dass die führenden Brüder der Kirche diese Angelegenheit lange Gebet erfüllt, besprochen und durchdacht haben. Sie hatten den Wunsch, den Willen des Herrn zu erfahren und die Kollegien des melchisedekischen Priestertums zu stärken. Sie empfingen Inspiration und heute Abend nun hat unser Prophet den Willen des Herrn kundgetan. Nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Wie gesegnet sind wir doch, dass wir heute einen lebenden Propheten haben. Im Laufe unseres Lebens sind meine Frau und ich im Rahmen etlicher kirchlicher und beruflicher Aufgaben rund um den Globus unterwegs gewesen. Ich habe praktisch alle möglichen Variationen gesehen, wie eine Einheit der Kirche aussehen kann. Ob es nur ein kleiner Zweig in Russland war, wo man die Brüder im melchisedekischen Priestertum an einer Hand abzählen konnte. Eine neue, noch wachsende Gemeinde in Afrika, wo die hohen Priester und Ältesten gemeinsam zusammenkamen, da es insgesamt nur wenige Träger des melchisedekischen Priestertums gab. Oder auch fest etablierte Gemeinden, wo es so viele Älteste gab, dass man die Gruppe teilen und zwei Kollegien einrichten musste. Wo wir auch hinkamen, konnte ich die Hand des Herrn erkennen, dass er vor seinen Dienern hergeht und sowohl die Menschen als auch den Weg vorbereitet, damit alle seine Kinder bei allem, was sie brauchen, gesegnet werden können. Hat er uns nicht verheißen, dass er vor unserem Angesicht hergehen, zu unserer rechten Hand und zu unserer linken sein wird, dass sein Geist in unserem Herzen sein wird und seine Engel rings um uns sein werden? Wenn ich an sie alle denke, kommt mir das Lied »Sie, unseres Gottes, Heerschar« in den Sinn. Sie, unseres Gottes Heerschar, in Glaubenskraft bewährt, zieht mutig aus zu siegen im Ringen um die Erde. Vieltausend tapfere Menschen des Heiligen Geistes voll, so folgen sie dem Meister und singen freudevoll. Elder Christofferson ist bereits auf diverse Fragen eingegangen, die sicherlich durch die Bekanntgabe aufgeworfen werden, dass die Hohepriestergruppe und das Ältestenkollegium jetzt auf Gemeindeebene zu einer gemeinsamen großen Schar von Brüdern des melchisedekischen Priestertums zusammengeschlossen werden. Dank dieser Änderung werden das Ältestenkollegium und die Frauenhilfsvereinigung ihre Arbeit besser aufeinander abstimmen können. Sie vereinfachen es dem Kollegium auch, seine Angelegenheiten mit der Bischofschaft und dem Gemeinderat zu koordinieren. Außerdem ermöglichen sie es dem Bischof, mehr Aufgaben an den Ältestenkollegiumspräsidenten und die FFV-Leiterin zu delegieren. Dadurch können sich der Bischof und seine Ratgeber auf ihre Hauptaufgaben konzentrieren, nämlich vor allem darauf, über die jungen Damen und über die jungen Männer, die das aaronische Priestertum tragen, zu präsidieren. Änderungen in den Organisationen und bei den Aufgaben der Kirche sind nicht ungewöhnlich. 1883 hat der Herzog Präsident John Taylor gesagt, hinsichtlich der Führung und Organisation meiner Kirche und meines Priestertums werde ich dir von Zeit zu Zeit all das durch die von mir vorgesehenen Mittel und Wege offenbaren, was für die künftige Entwicklung und Vervollkommnung meiner Kirche notwendig ist, auf das mein Reich hergerichtet werde und sich weiter ausbreite. Nun ein paar Worte an Sie, Brüder, die hohe Priester sind. Sie sollen wissen, dass wir Sie lieb haben. Unser Vater im Himmel liebt Sie. Sie sind ein großartiger Teil der Herrscher des Priestertums Gottes. Und ohne Ihre Güte, Ihren Dienst, Ihre Erfahrung und Ihre Rechtschaffenheit können wir dieses Werk nicht voranbringen. Laut Alma werden Männer wegen ihres außerordentlichen Glaubens und ihrer guten Werke als hohe Priester berufen. Und sie sollen anderen unterweisen und sich um sie kümmern. Diese Erfahrung wird jetzt womöglich mehr gebraucht denn je. Es gibt in vielen Gemeinden hohe Priester, die jetzt vielleicht in die Situation kommen, dass ein Ältester als Kollegiumspräsident über sie präsidiert. Es gibt bereits Fälle, wo ein Ältester über hohe Priester präsidiert. In einigen Gebieten der Welt nämlich, wo ein Ältester Zweigpräsident ist und es im Zweig hohe Priester gibt. Auch gibt es Zweige, in denen nur ein Ältestenkollegium eingerichtet ist und hohe Priester an den Versammlungen teilnehmen. Wie schön und segensreich wird es doch für alle Träger des melchisedekischen Priestertums sein, zu lehren, zu lernen und mit allen Mitgliedern ihrer Gemeinde Seite an Seite zu dienen. Wo sie auch leben und wie ihre Umstände auch sein mögen. Wir bitten Sie, neue Möglichkeiten zu führen oder geführt zu werden, Gebet erfüllt, gläubig und freudig anzunehmen und vereint als großes Heer von Priestertumsträgern zu dienen. Wenn wir nun daran gehen, den Willen des Herrn im Hinblick auf die Organisation seiner Kollegen des Heiligen Priestertums umzusetzen, möchte ich noch auf einige Punkte eingehen, die vielleicht der Klärung bedürfen. Was ändert sich für das Pfahlhohe Priesterkollegium? Das Pfahlhohe Priesterkollegium arbeitet weiter wie bisher. Die Pfahlpräsidentschaft bildet nach wie vor die Präsidentschaft des Pfahlhohe Priesterkollegiums. Wie Elder Christofferson jedoch angemerkt hat, zählen zu den Mitgliedern des Pfahlhohe Priesterkollegiums nun diejenigen hohen Priester, die gegenwärtig der Pfahlpräsidentschaft, der Bischofschaft oder dem Hoherat des Pfahles angehören oder als Patriarch im Dienst sind. Die Gemeindesekretäre, der Pfahlsekretär und die Führungssekretäre gehören dem Pfahlhohepriesterkollegium nicht an. Wenn jemand derzeit hoher Priester, Patriarch, 70er oder Apostel ist und eine Gemeinde besucht, in der an der Priestertumsversammlung teilnehmen möchte, kommt er mit dem ältesten Kollegium zusammen. Wird jemand zu gegebener Zeit aus einer dieser Berufungen entlassen, gehört er in seiner eigenen Gemeinde dann dem Ältestenkollegium an. Was ist die Rolle des Pfahlhohepriesterkollegiums? Die Pfahlpräsidentschaft kommt mit den Mitgliedern des Hohepriesterkollegiums zusammen, um sich mit ihnen zu beraten, um einander Zeugnis zu geben und um Schulungen durchzuführen. Die Versammlungen, die laut Handbuch auf Pfahlebene stattfinden sollen, werden mit zwei Änderungen weiterhin durchgeführt. Erstens, auf Gemeinde- und Pfahlebene findet keine Sitzung des Priestertumsführungskomitees mehr statt. Wenn in einer Gemeinde ein besonderes Anliegen, insbesondere beispielsweise eine heikle Familienangelegenheit oder ein ungewöhnliches Wohlfahrtsproblem zu klären ist, kann es in einer erweiterten Bischofssitzung besprochen werden. Sonstige Belange, die weniger vertraulich sind, können im Gemeinderat angesprochen werden. Die bisherige Sitzung des Pfahlpriestertumsführungskomitees heißt ab jetzt Sitzung des Hoherats. Zweitens. Ab sofort wird im Pfahl keine jährliche Versammlung aller ordinierten hoher Priester mehr abgehalten. Die Pfahlpräsidentschaft beruft jedoch weiterhin, so wie heute bekannt gegeben, einmal jährlich eine Versammlung des Pfahlhohepriesterkollegiums ein. Kann eine Gemeinde mehrere Ältestenkollegien haben? Die Antwort lautet ja. Im Geiste von Lehre und Bündnisse, Abschnitt 107, Vers 89, können die Führungsbeamten mehrere Ältestenkollegium einrichten, wenn es in einer Gemeinde eine ungewöhnlich hohe Anzahl von aktiven Trägern des melchisedekischen Priestertums gibt. In einem solchen Fall soll es in jedem Kollegium eine gute Balance geben, was Alter, Erfahrung, Priestertumsamt und zahlenmäßige Größe betrifft. Ich bezeuge, dass wir auf unserem weiteren Weg zahllose Segnungen erkennen werden, wenn wir diese inspirierte Neustrukturierung der Kollegien in unseren Gemeinden und Pfählen vornehmen. Dazu möchte ich einige Beispiele anführen. Unter der Leitung des Bischofs können wir jetzt Priestertumsträger beim Erlösungswerk helfen. Dazu zählt Israel durch Tempelarbeit und Familienforschung zu sammeln, sich einzelner Menschen und Familien anzunehmen, die Hilfe brauchen, sowie den Missionaren dabei helfen, Seelen zu Jesus Christus zu bringen. Da diejenigen, die bislang Führungsämter innehatten, nun ihre Erfahrungen im Ältestenkollegium einbringen können, wird das Kollegium an sich viel stärker. Innerhalb des Kollegiums wird es eine größere Vielfalt an Gaben und Fähigkeiten geben. Wir werden viel flexibler und haben mehr Mitglieder zur Auswahl, um auf aktuelle und dringende Bedürfnisse in der Gemeinde und im Kollegium eingehen zu können und unseren verschiedenen seelsorgerischen Aufgaben nachzukommen. Es werden viel mehr Brüder unter die Fittiche genommen und es wird größere Eintracht herrschen, wenn die neu ordinierten Ältesten und die erfahrenen hohen Priester jetzt in der Kollegiumsversammlung und bei der Erfüllung von Aufträgen Seite an Seite Erfahrung austauschen. Die Bischöfe und Zweigpräsidenten bekommen hoffentlich einen größeren Freiraum, um ihre Berufung groß zu machen. nämlich als Hirte über die Herde zu wachen und sich um diejenigen zu kümmern, die in Not sind. Uns ist bewusst, dass jede Gemeinde und jeder Fall anders ist. Dennoch hoffen wir, dass Sie all diese Änderungen umgehend nach dieser Generalkonferenz umsetzen werden. Ein Prophet Gottes hat uns Weisung gegeben. Was für ein großer Segen und was für eine große Verantwortung. Werden wir dem mit aller Rechtschaffenheit und Eifer gerecht. Bitte vergessen Sie nicht, dass man Priestertumsvollmacht zwar durch die Einsetzung und Ordinierung erhält, doch wahre Macht im Priestertum, die Macht im Namen des Herrn Jesus Christus zu handeln, erhält man nur durch ein rechtschaffenes Leben. Der Herr hat zu Joseph Smith, dem Propheten der Wiederherstellung, gesagt: Siehe, ja siehe, ich werde mich eurer Herden annehmen und werde Älteste erwecken und zu ihnen senden. Siehe, ich werde mein Werk in seiner Zeit beschleunigen. Wir leben wahrhaftig in einer Zeit, in der der Herr sein Werk beschleunigt. Nutzen wir doch diese Gelegenheit, um über unser Leben nachzudenken und es besser zu gestalten, damit wir unseren Willen in Übereinstimmung mit dem Seinen bringen. Dann werden wir der vielen Segnungen würdig sein, die der Herr den Treuen und Gläubigen verheißen hat. Bruder, danke für alles, was Sie tun, um bei diesem herrlichen Werk mitzuhelfen. Mögen wir in dieser großen, ehrenvollen Sache vorwärts gehen. Und ist der Kampf vorüber, ist Streit und Hader tot, dann sammeln sie sich alle vor unserem Herrn und Gott. In friedevollen Tälern das Lied gar mächtig klingt und in des Königs Namen ein Volk begeistert singt. Uns der Sieg, durch den, der uns erlöst so gern. Uns der Sieg, durch Christum, unseren Herrn. Uns der Sieg, durch Christum, unseren Herrn. Wir alle sind heute Zeuge dessen, dass der Herr durch seinen Propheten, Präsident Russell M. Nelson, seinen Willen kundgetan hat. Ich bezeuge, dass der Gottesprophet hier auf Erden ist. Ich gebe Zeugnis für den Herrn Jesus Christus, unseren großen Erlöser und Erretter. Dies ist sein Werk und dies ist sein Wille. Dafür gebe ich feierlich Zeugnis. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden und der Chor singen nun gemeinsam das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König, Nummer 39 im Gesangbuch. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen zu sprechen. Danach spricht Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber der ersten Präsidentschaft, zu uns. Meine lieben Brüder, ich bin dankbar, dass ich bei dieser historischen Generalkonferenz zu Ihnen sprechen darf. Wir haben Präsident Russell M. Nelson als 17. Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage im Amt bestätigt. Ich habe die große Freude, jeden Tag mit ihm zusammenzuarbeiten. Dabei hat mir der Geist bestätigt, dass Präsident Nelson von Gott berufen wurde, die wahre Kirche des Herrn zu führen. Ich habe auch ein Zeugnis davon, dass der Herr Elder Gong und Elder Soares als Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel berufen hat. Ich schätze sie sehr und unterstütze sie. Ihr Wirken wird für die Menschen in aller Welt ein Segen sein. Diese Konferenz ist auch noch aus einem anderen Grund historisch. Präsident Nelson hat einen inspirierten Schritt bekannt gegeben, der den geordneten Plan des Herrn für seine Kirche weiter voranbringt. Darin ist eine neue Struktur für die Priestertumskollegien in den Gemeinden und Pfählen vorgesehen, damit wir unsere Priestertumsaufgaben besser erfüllen können. Diese Aufgaben haben alle damit zu tun, dass wir uns als Priestertumsträger der Kinder des Vaters im Himmel annehmen sollen. Der Plan des Herrn, wie seine Heiligen einander liebevoll umsorgen sollen, hat im Laufe der Jahre viele Formen angenommen. In der Anfangszeit in Nauvoo brauchte der Prophet Joseph Smith ein strukturiertes Verfahren, wie man sich der Unmenge weitgehend verarmter Bekehrter annehmen konnte, die in die Stadt strömten. Darunter waren 4 meiner Urgroßeltern, die Irings, die Bennions, die Romneys und die Smiths. Der Prophet organisierte die Betreuung dieser Heiligen nach geografischen Gesichtspunkten. In Illinois wurden die jeweiligen Unterteilungen der Stadt Gemeinde genannt. Als die Heiligen über die Prärie zogen, wurden sie in Abteilungen eingeteilt, in denen sie sich umeinander kümmern sollten. Als einer meiner Urgroßväter väterlicherseits von seiner Mission aus dem heutigen Oklahoma zurückkehrte, kreuzten sich seine Wege mit dem einer dieser Abteilungen. Er war krank und deshalb so geschwächt, dass er und sein Mitarbeiter in einem kleinen Wagen lagen. Der Anführer dieser Abteilung schickte 2 junge Frauen zu dem Wagen, damit sie denen halfen, die sich darin befanden. Eine von ihnen, eine junge Schwester, die sich in der Schweiz der Kirche angeschlossen hatte, sah einen der beiden Missionare an und hatte Mitleid mit ihm. Er wurde von dieser Abteilung von Heiligen gerettet. Er erholte sich dann so weit, dass er den Rest des Weges bis zum Salzseetal an der Seite seiner jungen Retterin zu Fuß zurücklegen konnte. Sie verliebten sich ineinander und heirateten. Er wurde mein Urgroßvater, Henry Iring, und sie meine Urgroßmutter, Maria Iring, geborene Bommeli. Als dann Jahre später manche Leute sagten, wie schwer es doch gewesen sei, über den ganzen Kontinent zu ziehen, meinte sie, ach nein, das war nicht schwer. Im Gehen haben wir uns die ganze Zeit darüber unterhalten, was für ein Wunder es doch war, dass wir beide das wahre Evangelium Jesu Christi gefunden hatten. Das war die glücklichste Zeit meines Lebens. Seit damals hat der Herr etliche Methoden eingesetzt, wie seine Heiligen füreinander sorgen sollten. Jetzt hat er uns mit gestärkten und vereinten Kollegen in Gemeinden und Pfarrer gesegnet. Kollegien, die mit allen Organisationen in der Gemeinde koordiniert zusammenarbeiten. Gemeinden in einer Stadt, Abteilungen und gestärkte Kollegien erfordern alle zumindest zweierlei, damit sie der Absicht des Herrn gerecht werden, dass seine Heiligen so füreinander sorgen, wie auch er für sie sorgt. Das können die Heiligen erreichen, wenn die Liebe Christi füreinander in ihnen stärker ist als die eigenen Interessen. In den Heiligen Schriften wird dies Nächstenliebe, die reine Christusliebe genannt. Diejenigen, die für andere sorgen, werden der Aufgabe gerecht, wenn der Heilige Geist sie erkennen lässt, was in den Augen des Herrn das Beste für den Betreffenden ist. In den letzten Wochen haben Mitglieder der Kirche sich in meinem Beisein immer wieder so verhalten, als hätten sie irgendwie geahnt, was der Herr vorhat. Und wie es heute hier bekannt gegeben wurde. Ich möchte nur 2 Beispiele nennen. Erstens, Eine schlichte Ansprache von einem 14-jährigen Lehrer im aaronischen Priestertum, der begriffen hat, was ein Priestertumsträger erreichen kann, wenn er dem Herrn dient. Zweitens, ein Träger des melchisedekischen Priestertums, der erfüllt von Christusliebe dazu inspiriert wurde, einer Familie zu helfen. Zunächst möchte ich Ihnen berichten, was der junge Mann in seiner Ansprache in der Abendmahlsversammlung gesagt hat, die ich besucht habe. Versuchen Sie einmal an die Zeit zurückzudenken, als Sie 14 Jahre alt waren, und hören Sie sich an, was ein so junger Mensch eigentlich noch gar nicht wissen kann. Zitat: Ich bin wirklich gerne im Lehrerkollegium unserer Gemeinde, seit ich letztes Jahr 14 geworden bin. Ein Lehrer hat die gleichen Aufgaben wie ein Diakon und noch ein paar mehr. Da einige von uns Lehrer sind und manche es einmal werden, und auch jeder in der Kirche durch das Priestertum gesegnet, ist es für uns alle wichtig, dass wir mehr über die Aufgaben eines Lehrers wissen. Zunächst einmal steht in Lehre und Bündnisse 20, Vers 53, die Pflicht des Lehrers ist es, immer über die Kirche zu wachen und bei ihnen zu sein und sie zu stärken. Dann heißt es weiter in Lehre und Bündnisse 20, Vers 54 und 55, und er hat die Schriftstellen zitiert, und ich glaube, er hat nicht mal eine Vorlage dafür gehabt, und zu sehen, dass es in der Kirche kein Übeltun gibt, auch keine Härte gegeneinander, weder Lügen noch Verleumden noch üble Nachrede, und zu sehen, dass sich die Kirche oft versammelt, und auch zu sehen, dass alle Mitglieder ihre Pflicht erfüllen. Der junge Mann sagte weiter: Der Herr sagt uns, es sei nicht nur unsere Aufgabe, für die Kirche zu sorgen, sondern auch für die Menschen in der Kirche, und zwar auf die Weise, wie Christus es tun würde, denn dies ist ja seine Kirche. Wenn wir uns bemühen, die Gebote zu halten, nett zueinander sind, ehrlich sind, gute Freunde sind und gerne zusammen sind, können wir den Geist bei uns haben und wissen, was der Vater im Himmel von uns erwartet. Wenn wir das nicht tun, können wir unsere Berufung nicht erfüllen. Er fuhr fort: Wenn ein Lehrer sich dafür entscheidet, ein gutes Vorbild zu sein, indem er ein guter Heimlehrer ist, die Mitglieder in der Kirche begrüßt, das Abendmahl vorbereitet, zu Hause mithilft und ein Friedensstifter ist, entscheidet er sich dafür, sein Priestertum zu ehren und seine Berufung zu erfüllen. Ein guter Lehrer zu sein bedeutet nicht nur, dass man in der Kirche oder bei Aktivitäten der Kirche seine Aufgaben erfüllt. Der Apostel Paulus hat gesagt: Sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit. Der junge Mann sagte dann: Ganz gleich, wo wir sind oder was wir tun, wir können immer und überall ein Vorbild an Rechtschaffenheit sein. Dann sagte er: Mein Vater und ich sind Heimlehrer bei Familie Braun. Jedes Mal, wenn wir dort hingehen, genieße ich es, mit ihnen zu reden und sie kennenzulernen. Was mir bei den Brauns so gefällt, ist, dass sie immer bereitwillig zuhören und auch immer tolle Geschichten erzählen können. Wenn wir die Mitglieder in der Gemeinde durch das Heimlehren gut kennen, fällt uns die nächste Aufgabe eines Lehrers, nämlich die Mitglieder in der Kirche zu begrüßen, leichter. Wenn wir dazu beitragen, dass sich die Leute in der Kirche willkommen und dazugehörig fühlen, hilft das allen Mitgliedern der Gemeinde, sich geliebt zu fühlen. Sie sind dann bereit, vom Abendmahl zu nehmen. Nachdem die Lehrer die Mitglieder der Kirche begrüßt haben, helfen sie jeden Sonntag mit dem Abendmahl vorzubereiten. Es macht mir wirklich Freude, in dieser Gemeinde das Abendmahl vorzubereiten und auszuteilen, weil jeder so andächtig ist. Ich spüre immer den Geist, wenn ich das Abendmahl vorbereite und austeile. Es ist wirklich ein Segen für mich, dass ich das jeden Sonntag machen kann. Mancher Dienst wie das Austeilen des Abendmahls ist etwas, was die Leute sehen und sie danken uns dafür. Aber andere Sachen wie das Vorbereiten des Abendmahls geschehen für gewöhnlich unbemerkt. Es kommt nicht darauf an, ob jemand sieht, wie wir unseren Dienst verrichten. Es kommt darauf an, dass der Herr weiß, dass wir ihm gedient haben. Als Lehrer müssen wir immer bestrebt sein, die Kirche unserer Freunde und unserer Familie zu stärken, indem wir unsere Priesterpflichten erfüllen. Das ist nicht immer einfach, aber der Herr gibt uns keine Gebote, ohne uns einen Weg zu bereiten, damit wir das vollbringen können, was er uns gebietet. Und dann sagte der junge Mann: Zum Schluss seiner Ansprache sagte, war ich noch immer fasziniert von seiner Reife und Weisheit. Er schloss mit den Worten: Ich weiß, dass wir bessere Menschen werden, wenn wir uns dafür entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Eine weitere Geschichte über den Priesterdienst wurde vor einem Monat in einer Abendmahlsversammlung erzählt. Wieder war ich dabei. Der erfahrene Priesterträger, der da sprach, hatte keine Ahnung, dass das, wovon er berichtete, genau das ist, was der Herr mit dem Priesterkollegium beabsichtigt. Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was er gesagt hat. Ihm und seinem Heimlehrpartner wurden 7 Familien zugeteilt. Fast alle davon wollten nicht besucht werden. Das hört sich vielleicht bekannt an für einige von Ihnen. Wenn die Heimlehrer vor der Tür standen, machten sie nicht auf. Wenn die Heimlehrer anriefen, ging niemand ans Telefon. Wenn sie auf den Anrufbeantworter sprachen, rief niemand zurück. Der Seniorpartner verlegte sich dann schließlich aufs Briefeschreiben. Er verwendete sogar leuchtend gelbe Briefumschläge in der Hoffnung, daraufhin eine Antwort zu bekommen. Eine der 7 Familien war eine weniger aktive Schwester, die aus Europa eingewandert war. Sie hatte 2 kleine Kinder. Nach etlichen Versuchen, sie zu erreichen, bekam der Heimlehrer eine SMS. Sie schrieb ihm kurz und knapp, dass sie keine Zeit für einen Heimlehrbesuch habe. Sie hatte 2 Arbeitsstellen und war auch noch beim Militär. Ihr Hauptarbeitsplatz war bei der Polizei und ihr Berufsziel war, Kriminalbeamtin zu werden. Dann wollte sie in ihr Heimatland zurückkehren und dort arbeiten. Der Heimlehrer hatte nie die Gelegenheit, sie zu Hause zu besuchen. Ab und zu schickte er ihr eine SMS. Jeden Monat schickte er ihr einen handschriftlichen Brief. Zu besonderen Anlässen schickte er auch jedem Kind eine Karte. Er bekam keine Antwort. Doch sie wusste, wer ihre Heimlehrer waren, wie sie sie erreichen konnte und dass sie bei diesem Priesterdienst nicht nachlassen würden. Dann erhielt er eines Tages eine eilige SMS von ihr. Sie brauchte dringend Hilfe. Sie wusste nicht, wer der Bischof war, aber sie kannte ihre Heimlehrer. Ein paar Tage später musste sie zu einer einmonatigen Militärübung aufbrechen. Sie konnte ihre Kinder nicht mitnehmen. Ihre Mutter, die sich eigentlich um die Kinder kümmern sollte, war gerade nach Europa geflogen, weil ihr Mann plötzlich krank geworden war. Diese weniger aktive alleinstehende Schwester hatte genug Geld für ein Flugticket nach Europa für ihr jüngeres Kind, aber nicht für ihren 12-jährigen Sohn Eric. Sie fragte ihren Heimlehrer, ob er eine gute Mitgliederfamilie kannte, die Eric die nächsten 30 Tage aufnehmen würde. Der Heimlehrer schrieb zurück, dass er sich alle Mühe geben werde. Dann setzte er sich mit seinen Priesterführern in Verbindung. Der Bischof erlaubte ihm, der der präsidierende Hohepriester war, wandte sich an die Mitglieder des Gemeinderates, damit also auch an die FAV-Leiterin. Die FAV-Leiterin machte rasch 4 gute Mitgliederfamilien mit Kindern in Erics Alter ausfindig, die ihn jeweils für eine Woche aufnahmen. Im folgenden Monat verpflegten diese Familie Eric, fanden Platz für ihn in ihrem ohnehin schon beengten Zuhause, nahmen ihn mit auf längst geplante Sommerausflüge, nahmen ihn mit zur Kirche, bezogen ihn in ihren Familienabend ein und so weiter. Die Familie mit Söhnen in Erics Alter nahmen ihn mit zu den Versammlungen des Diakonskollegiums und zu den Aktivitäten. In diesen 30 Tagen war Eric zum ersten Mal jeden Sonntag in der Kirche. Als seine Mutter von ihrem Übungseinsatz zurück war, ging Eric weiterhin in die Kirche, für gewöhnlich mit einer dieser 4 Familien oder mit anderen, die sich mit ihm angefreundet hatten, unter anderem die Besuchslehrerinnen der Mutter. Schließlich wurde er zum Diakon ordiniert und teilte regelmäßig das Abendmahl aus. Wie mag Erics Zukunft wohl aussehen? Wir wären nicht überrascht, wenn er im Heimatland seiner Mutter ein Führer in der Kirche wird, wenn seine Familie dorthin zurückkehrt. Und das alles, weil Mitgliedervereine zusammengearbeitet haben, um unter dem Einfluss des Heiligen Geistes anderen zu dienen und weil sie Nächstenliebe im Herzen hatten und durch die... Wir wissen, dass wir unbedingt Nächstenliebe brauchen, damit wir im Reich Gottes errettet werden können. Moroni hat geschrieben, wenn ihr keine Nächstenliebe habt, könnt ihr keineswegs im Reich Gottes errettet werden. Wir wissen auch, dass Nächstenliebe eine Gabe ist, die uns verliehen wird nach allem, was wir tun können. Wir müssen mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater beten, dass wir von dieser Liebe erfüllt werden, die er all denen zuteil werden lässt, die wahre Nachfolger seines Sohnes Jesus Christus sind. Ich habe den Eindruck, dass wir den Heiligen Geist am besten empfangen, wenn wir uns darauf konzentrieren, anderen Gutes zu tun. Aus diesem Grund haben wir die Priesterpflicht, im Namen des Erretters zu dienen. Wenn wir uns dem Dienst am Nächsten widmen, denken wir weniger an uns selbst und der Heilige Geist kann leichter zu uns kommen und uns bei unserem lebenslangen Streben helfen, dass uns die Gabe der Nächstenliebe verliehen werden möge. Ich bezeuge Ihnen, dass der Herr in seinem Plan, wie wir unser Dienen im Priestertum mit noch mehr Inspiration und Nächstenliebe verrichten können, bereits einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich bin dankbar für seine Liebe, die er uns so großzügig geschenkt. Ich bezeuge das mit großer Anerkennung und Dankbarkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder, wir haben von Präsident Russell M. Nelson eine auf Offenbarung beruhende Bekanntmachung gehört. Von Elder Christofferson, Elder Rasband und Präsident Eyring haben wir wichtige Erläuterungen dazu gehört. Und das, was wir noch hören werden, darunter mehr von Präsident Nelson, wird darüber Aufschluss geben, was Sie, die vom Herrn berufenen Führer und Priestertumsträger, ab jetzt im Rahmen ihrer Aufgaben tun. Als weitere Hilfestellung möchte ich auf einige wesentliche Grundsätze hinsichtlich des Priestertums eingehen, das Sie tragen. Das melchisedekische Priestertum ist die göttliche Vollmacht, die der Herr zur Bewerkstelligung seines Werkes delegiert hat, nämlich das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. 1829 wurde von Petrus, Jakobus und Johannes, Aposteln des Erretters, auf Joseph Smith und Oliver Cowdery das Priestertum übertragen. Es ist so heilig und machtvoll, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Die Schlüssel des Priestertums sind die Befugnis, die Ausübung der Priestertumsvollmacht zu leiten. Als die Apostel das melchisedekische Priestertum, also auf Joseph Smith und Oliver Cowdery, übertrugen, gaben sie ihnen auch die Schlüssel, dessen Ausübung zu leiten. Bei diesem Anlass wurden jedoch noch nicht alle Priestertumsschlüssel übertragen. Sämtliche Schlüssel und sämtliches Wissen, die für diese Evangeliumszeit der Fülle notwendig sind, werden Zeile um Zeile gegeben. So wurden weitere Schlüssel 7 Jahre später im Kirtland-Tempel gegeben. Dies geschah, um die Priestertumsvollmacht bei weiteren Aufgaben zu leiten, die damals übertragen wurden, beispielsweise die Taufe für die Toten. Das melchisedekische Priestertum ist kein Status oder Etikett. Es ist eine göttliche Macht, die jemand im Vertrauen darauf innehat, dass er sie zugunsten des Werkes Gottes für seine Kinder einsetzt. Wir müssen uns stets vor Augen führen, dass die Männer, die das Priestertum tragen, nicht das Priestertum sind. Es ist nicht angebracht, von dem Priestertum und den Frauen zu sprechen. Vielmehr muss es richtig die Priestertumsträger und die Frauen heißen. Betrachten wir nun, was der Herr Jesus Christus von uns, die wir sein Priestertum tragen, erwartet, wie wir Seelen zu ihm bringen sollen. Präsident Joseph F. Smith hat gesagt, es ist mit Recht gesagt worden, die Kirche sei perfekt organisiert. Das einzige Problem besteht darin, dass die Organisation sich ihrer Verpflichtungen nicht völlig bewusst sind. Wenn sie erst einmal aufwachen und sehen, was von ihnen verlangt wird, werden sie ihre Aufgaben treuer erfüllen. Und dann wird das Werk des Herrn in der Welt umso stärker und mächtiger und einflussreicher sein. Präsident Smith hat auch gemahnt, die gottgegebenen Ehrentitel, die die verschiedenen Ämter und Ordnungen des heiligen Priestertums voneinander unterscheiden, soll nicht als Titel menschlichen Ursprungs gebraucht oder betrachtet werden. Sie sind nicht dazu da, dass man sich mit ihnen schmückt und sind auch kein Ausdruck von Herrschaft, sondern sie bezeichnen vielmehr die Bestimmung zu demütigem Dienst im Werk des einen Meisters, zu dessen Dienst wir uns bekennen. Wir mühen uns für die Rettung der Menschen ab und wir sollten das Gefühl haben, dass es sich dabei um unsere größte Aufgabe handelt. Wir sollten also bereit sein, um der Liebe zu Gott, um der Errettung der Menschen und um des Triumphes des Gottesreiches auf der Erde willen, alles zu opfern. In der Kirche des Herrn gehen mit den Ämtern im melchisedekischen Priestertum unterschiedliche Aufgaben einher. Im Buch Lehre und Bündnisse werden die hohen Priester als ortsständige Präsidenten oder Knechte über verschiedene auswärtige zerstreute Pfähle bezeichnet. Die Ältesten werden als ortsständige geistliche Diener für meine Kirche bezeichnet. Es folgen nun noch weitere Lehren hinsichtlich dieser verschiedenen Aufgaben. Ein hoher Priester amtiert und waltet in geistigen Belangen. Präsident Joseph F. Smith hat dazu ausgeführt, da er als hoher Priester ordiniert ist, soll er sich dazu verpflichtet fühlen, alt und jung ein Vorbild zu sein, dass es wert ist, dass man ihm nacheifere. Er muss sich in die Lage versetzen, ein Lehrer der Rechtschaffenheit zu sein, und zwar nicht nur durch Vorgaben, sondern insbesondere durch sein Beispiel. So kommen die jungen Leute in den Genuss der Erfahrung des Alters. Und der hohe Priester selbst gewinnt inmitten der Menschen an seinem Wohnort einen Einfluss. Über die Aufgaben eines Ältesten hat Elder Bruce R. McConkie vom Kollegium der Zwölf Apostel gesagt: Ein Ältester ist ein Diener des Herrn Jesus Christus. Er ist beauftragt, im Dienste an seinen Mitmenschen anstelle des Meisters zu wirken. Er ist der Beauftragte des Herrn. Elder McConkie hat sich zu der Vorstellung, jemand sei bloß ein Ältester, kritisch geäußert. Jeder Älteste in der Kirche, sagt er, trägt ebenso viel Priestertum wie der Präsident der Kirche. Was ist ein Ältester? Er ist ein Hirte, der in der Herde des guten Hirten wirkt. Bei dieser wichtigen Funktion, nämlich in der Herde des guten Hirten zu dienen, gibt es keinerlei Unterschied zwischen dem Amt des hohen Priesters und dem des Ältesten im melchisedekischen Priestertum. Im bedeutenden Abschnitt 107 des Buches Lehre und Bündnisse legt der Herr dar: Hohe Priester nach der Ordnung des melchisedekischen Priestertums haben das Recht, unter der Leitung der Präsidentschaft in ihrem eigenen Bereich in geistigen Belangen zu amtieren und auch im Amt eines Ältesten sowie in jedem Amt im aaronischen Priestertum. Der wichtigste Grundsatz, der für alle Priestertumsträger gilt, wird im Buch Mormon vom Propheten Jakob aufgezeigt. Nachdem er und sein Prophet Joseph zu Priestern und Lehrern des Volkes geweiht worden waren, sagte Jakob: Und wir machten unser Amt vor dem Herrn groß und nahmen die Verantwortung auf uns, die Sünden des Volkes auf unser eigenes Haupt zu nehmen, falls wir nicht mit allem Eifer das Wort Gottes lehrten. Brüder, unsere Aufgabe als Priestertumsträger sind eine ernste Angelegenheit. Wenn andere Organisationen eine Botschaft zu überbringen haben oder sonstige Funktionen erfüllen, mag ihnen dabei der weltliche Maßstab genügen. Doch wir, die wir das Priestertum Gottes tragen, besitzen die göttliche Macht, die sogar den Einlass ins zelestiale Reich Gottes regelt. Wir haben die Bestimmung und die Aufgabe, die der Herr in dem offenbarten Geleitwort zum Buch Lehre und Bündnisse festgelegt hat. Wir sollen der Welt die Worte des Herrn verkünden, damit jedermann im Namen Gottes, des Herrn, ja des Erretters der Welt sprechen könne, damit auch der Glaube auf Erden zunehme, damit mein immerwährender Bund aufgerichtet werde, damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und die Einfachen bis an die Enden der Welt verkündigt werde. Um diesen göttlichen Auftrag zu erfüllen, müssen wir unsere Berufung und unsere Aufgaben im Priestertum gläubig und treu groß machen. Elder Harold B. Lee hat einmal erklärt, was es bedeutet, das Priestertum groß zu machen. Wenn jemand Priestertumsträger wird, wird er Beauftragter des Herrn. Er sollte sich seine Berufung so vorstellen, als ob er im Auftrag des Herrn handelte. Was ist damit gemeint? Das ist damit gemeint, dass man das Priestertum groß machen soll. Daher, Brüder, die Frage: Würde der Herr selbst Sie bitten, einem seiner Söhne, einer seiner Töchter zu helfen, und das hat er durch seine Diener getan, würden Sie zur Tat schreiten? Und falls ja, würden Sie im Auftrag des Herrn als sein Beauftragter handeln und sich auf seine Hilfe verlassen, die er ja verheißen hat? Elder Lee hat noch etwas darüber gesagt, wie man das Priestertum groß macht. Wenn man eine Lupe über ein Objekt hält, erscheint das Objekt größer, als wenn man es mit bloßem Auge betrachtet. Es wird also groß gemacht. Wenn nun ein Mann sein Priestertum groß macht, dann macht er es größer, als es ihm zuerst schien und wichtiger, als irgendjemand anders es betrachtet haben mag. Genauso macht man sein Priestertum groß. Hier ein Beispiel eines Priestertumsträgers, der seine Aufgabe im Priestertum groß gemacht hat. Elder Jeffrey D. Erickson, der mich zu einer Pfarrkonferenz in Idaho begleitete, hat mir dies erzählt. Jeffrey Erickson war ein frisch verheirateter Ältester, bettelarm und der Ansicht, er könne sein letztes Jahr im College nicht abschließen. Daher entschloss er sich, das Studium sausen zu lassen und ein attraktives Stellenangebot anzunehmen. Ein paar Tage später kam sein ältesten Kollegiumspräsident zu ihm zu Besuch. Verstehst du die Bedeutung der Priestertumsschlüssel, die ich trage? Fragte dieser. Jeffrey bejahte, worauf der Präsident ihm erzählte, seit er von Jeffreys Entschluss gehört habe, das Studium abzubrechen, habe der Herr ihm in schlaflosen Nächten immer wieder gesagt, er solle Jeffrey diese Botschaft überbringen. Als dein ältesten Kollegiumspräsident rate ich dir, das Studium nicht abzubrechen. Das ist eine Botschaft, die der Herr für dich hat. Jeffrey Erickson studierte weiter. Als ich ihn Jahre später kennenlernte, war er ein erfolgreicher Geschäftsmann und er sagte zu den Priestertumsträgern, die bei einer Versammlung anwesend waren, dieser Ratschlag hat meinem Leben die entscheidende Wendung gegeben. Ein Priestertumsträger hat sein Priestertum und seine Berufung groß gemacht. Und das hat dem Leben eines Kindes Gottes die entscheidende Wendung gegeben. Ich habe bislang über die Aufgaben des Priestertums in der Kirche gesprochen. Jetzt möchte ich auf das Priestertum in der Familie eingehen. Ich beginne mit den Schlüsseln. Der Grundsatz, dass Priestertumsvollmacht nur unter der Leitung desjenigen ausgeübt werden kann, der dafür die Schlüssel innehat, ist in der Kirche ganz wesentlich. Er gilt jedoch nicht für das Ausüben der Priestertumsvollmacht in der Familie. Ein Vater, der das Priestertum trägt, präsidiert in seiner Familie, und zwar Kraft der Priestertumsvollmacht, die er innehat. Er braucht mit Blick auf die Priestertumsschlüssel keinerlei Führung oder Genehmigung, um den Mitgliedern seiner Familie Rat zu erteilen, die Familie formell zusammenzurufen, seine Frau und seinen Kindern einen Priestertumssegen zu spenden oder Angehörigen oder anderen einen Krankensegen zu geben. Würden die Väter ihr Priestertum in ihrer Familie groß machen, würde das die Mission der Kirche genauso voranbringen wie irgendeine andere Leistung ihrerseits. Ein Vater, der das melchisedekische Priestertum trägt, muss die Gebote halten, der mit der Macht im Priestertum hat, um seinen Lieben einen Segen zu spenden. Er muss auch innerhalb der Familie liebevolle Beziehungen pflegen, damit seine Angehörigen ihn gerne um einen Segen bitten. Die Eltern sollten die Kinder zudem ermuntern, öfter einen Priesterumssegen für sich in Anspruch zu nehmen. Väter, seien Sie Ihrer Frau ein gleichwertiger Partner, wie es in der Proklamation zur Familie heißt. Und wenn Sie als Vater den Vorzug haben, Macht und Einfluss Ihrer Priesterungsvollmacht geltend zu machen, so tun Sie dies mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe. Dieser hohe Maßstab, der an die Ausübung der Priesterungsvollmacht angelegt wird, ist in der Familie am wichtigsten. Präsident Harold B. Lee hat kurz nachdem er Präsident der Kirche wurde, diese Verheißung ausgesprochen. Nie ist die Macht des Priestertums, das Sie tragen, wundervoller, als wenn es bei Ihnen zu Hause eine Krise, eine schwere Krankheit oder eine wichtige Entscheidung gibt, die getroffen werden muss. Mit der Macht des Priestertums, der Macht des allmächtigen Gottes, ist die Macht verbunden, Wunder zu wirken, wenn der Herr es so will. Aber damit wir das Priestertum gebrauchen können, müssen wir dessen würdig sein. Wenn man diesen Grundsatz nicht versteht, kann man die Segnungen, die mit dem Tragen dieses großartigen Priestertums verbunden sind, nicht erhalten. Meine lieben Brüder, das heilige Priestertum, das Sie tragen, groß zu machen, ist für das Werk des Herrn in Ihrer Familie und bei jeder Berufung, die Sie in der Kirche haben, von entscheidender Bedeutung. Ich gebe Zeugnis für den Herrn, dessen Priestertum es ist. Dank seines Leidens, seines Sühnopfers und seiner Auferstehung haben alle Menschen die Zusicherung, dass sie Unsterblichkeit empfangen und die Möglichkeit, ewiges Leben zu empfangen. Mögen wir alle eifrig und treu unseren Teil zu diesem großen Werk Gottes, unseres ewigen Gottes, beitragen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Chor für die inspirierende Musik sowie allen, die auf irgendeine Weise bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Russell M. Nelson. Danach folgt das Lied Rise Up, O Man of God. Das Schlussgebet spricht dann Elder K. Brett Natress von den 70ern. President.
Meine lieben Brüder, danke, dass Sie sich für den Herrn und sein heiliges Werk so engagieren. Es ist mir wirklich eine Freude, bei Ihnen zu sein. Wir, die neue erste Präsidentschaft, danken Ihnen für Ihre Gebete und Ihre Unterstützung. Wir sind dankbar, dass Sie ein gutes Leben führen und dem Herrn dienen. Bei Ihren Berufungen sind Pflichterfüllung und selbstloser Dienst genauso wichtig wie bei unserer Berufung. Ich habe mein Leben lang Aufgaben der Kirche erfüllt und dabei festgestellt, dass es wirklich keine Rolle spielt, wo man seinen Dienst verrichtet. Worauf es dem Herrn am meisten ankommt, ist, wie man seinen Dienst verrichtet. Ich bin Präsident Thomas S. Monson von ganzem Herzen dankbar. Er war mir über 50 Jahre lang ein Vorbild. Seinen Ratgebern Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf spreche ich meinen größten Respekt und Bewunderung aus. Ihr Dienst für den Herrn und für seine Propheten ist lobenswert. Diese beiden engagierten Diener haben neue Aufgaben erhalten. Sie erfüllen ihre Aufträge weiterhin voller Elan und Hingabe. Ich hege für beide Respekt und Zuneigung. Es ist ein bemerkenswerter Segen, in der wahren und lebendigen Kirche des Herrn zu dienen, mit der Macht und Vollmacht des Herrn. Die Wiederherstellung des Priestertums Gottes, einschließlich der Schlüssel des Priestertums, eröffnet würdigen Heiligen der letzten Tage die größten geistigen Segnungen. Wir sehen, wie diese Segnungen Frauen, Männern und Kindern in aller Welt zukommen.
Wir sehen glaubenstreue Frauen, die verstehen, welche Macht ihre Berufung innewohnt, wie auch dem Endowment und den anderen heiligen Handlungen des Tempels. Diese Frauen wissen, wie man die Mächte des Himmels herabruft, um Ehemann, Kinder und andere geliebten Menschen zu beschützen und zu stärken. Es sind geistig starke Frauen, die in ihren Berufungen furchtlos führen, unterweisen und anderen dienen mit der Macht und Vollmacht Gottes. Wie dankbar bin ich für diese Frauen. Ebenso sehen wir glaubenstreue Männer, die sich der Vorzüge würdig erweisen, die ihnen als Priestertumsträger gewährt sind. Sie führen und dienen, indem sie auf die Weise des Herrn Opfer bringen, mit Liebe, Güte und Geduld. Sie segnen, lenken, beschützen und stärken andere durch die Macht des Priestertums, das sie tragen. Sie lassen für diejenigen, denen sie dienen, Wunder geschehen und sorgen gleichzeitig für die Sicherheit ihrer Ehe und Familie. Sie meiden das Böse und sind mächtige Älteste in Israel. Ich bin sehr dankbar für sie. Ich würde nun gern etwas sagen, was mir Sorgen bereitet. Es geht darum, dass zu viele unserer Brüder und Schwestern das Prinzip der Macht und Vollmacht des Priestertums nicht voll und ganz verstehen. Sie handeln so, als würden sie lieber ihre eigenen egoistischen Wünsche und Gelüste befriedigen, als die Macht Gottes zum Segen seiner Kinder einzusetzen. Ich fürchte, dass zu viele unserer Brüder und Schwestern nicht erkennen, welche Vorzüge sie genießen könnten. Beispielsweise verhalten sich ein paar unserer Brüder so, als würden sie nicht verstehen, was das Priestertum ist und wozu es sie befähigt. Lassen Sie mich ein paar konkrete Beispiele nennen. Vor kurzem besuchte ich eine Abendmahlsversammlung, in der ein Neugeborenes einen Namen und einen väterlichen Segen bekommen sollte. Der junge Vater hielt seine kostbare kleine Tochter auf dem Arm, gab ihr einen Namen und sprach dann ein wunderschönes Gebet. Doch er gab ihr keinen Segen. Dieses niedliche kleine Mädchen bekam einen Namen, aber keinen Segen. Dieser gute Älteste kannte nicht den Unterschied zwischen einem Gebet und einem Priestertumssegen. Mit seiner Macht und Vollmacht im Priestertum hätte er sein Kind segnen können, aber er hat es nicht getan. Was für eine verpasste Gelegenheit, dachte ich mir. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen. Wir wissen von Brüdern, die Schwestern als Führungsbeamte oder Lehrer in der PV bei den jungen Damen oder in der FHV einsetzen, doch sie segnen sie nicht mit der Macht, diese Berufung zu erfüllen. Sie geben nur Ermahnungen und Anweisungen. Wir erleben, dass ein würdiger Vater seiner Frau und seinen Kindern keine Priestertumssegen gibt, obwohl sie genau das brauchen würden. Die Macht des Priestertums wurde auf der Erde wiederhergestellt. Doch viel zu viele Brüder und Schwestern durchleben schreckliche Prüfungen, ohne jemals einen echten Priestertumssegen zu empfangen. Welch eine Tragödie! Doch da können wir Abhilfe schaffen. Brüder, wir tragen das heilige Priestertum Gottes. Wir haben seine Vollmacht, sein Volk zu segnen. Denken Sie nur an diese bemerkenswerte Zusicherung, die der Herr uns gegeben hat. Wen auch immer du segnest, den werde ich segnen. Es ist unser Vorzug, im Namen Jesu Christi zu handeln, um Gottes Kinder gemäß seinen Absichten für sie zu segnen. Pfarrpräsident und Bischöfe, bitte sorgen Sie dafür, dass jedes Mitglied der Kollegien in Ihrem Verantwortungsbereich weiß, wie man einen Priestertumssegen gibt und auch weiß, dass eigene Würdigkeit und geistige Vorbereitung erforderlich sind, damit man die Macht Gottes voll und ganz herabrufen kann. Allen Brüdern, die das Priestertum tragen, sage ich, bitte motivieren Sie die Mitglieder, ihre Bündnisse zu halten, zu fasten und zu beten, in den Heiligen Schriften zu lesen, im Tempel Gottes Gott zu verehren und voller Glauben als Männer und Frauen Gottes anderen Gutes zu tun. Wir können allen helfen, mit gläubigen Augen zu sehen, dass sie durch Gehorsam und Rechtschaffenheit Jesus Christus näher kommen, in den Genuss der Begleitung durch den Heiligen Geist kommen und Freude im Leben haben können. Ein Merkmal der wahren und lebendigen Kirche des Herrn wird immer sein, dass es eine Struktur und Anleitung dafür gibt, wie man sich um die einzelnen Kinder Gottes und deren Familie kümmern soll. Da dies die Kirche des Herrn ist, nehmen wir als seine Diener uns des Einzelnen an, so wie der Herr es getan hat. Wir dienen in seinem Namen, mit seiner Macht und Vollmacht und mit seinem liebevollen Wohlwollen. Vor über 60 Jahren habe ich in Boston etwas erlebt, was mir gezeigt hat, welch immensen Einfluss es haben kann, wenn man sich des Einzelnen annimmt. Ich machte gerade meine Facharztausbildung als Chirurg im Massachusetts General Hospital und musste jeden Tag, jede zweite Nacht und jedes zweite Wochenende arbeiten. Für meine Frau, unsere vier Kinder und Aufgaben in der Kirche hatte ich nur wenig Zeit. Dennoch teilte mich unser Zweigpräsident als Heimlehrer für Wilbur und Leonora Cox ein, in der Hoffnung, dass Bruder Cox wieder in der Kirche aktiv werden würde. Er und seine Frau waren im Tempel gesiegelt worden. Wilbur kam jedoch schon seit vielen Jahren nicht mehr in die Kirche. Mein Heimlehrpartner und ich gingen zu ihnen nach Hause. Als wir hereinkamen, begrüßte Schwester Cox uns herzlich. Doch ihr Mann ging hastig in ein anderes Zimmer und schloss die Tür. Ich ging zu der geschlossenen Tür und klopfte an. Einen Augenblick später hörte ich ein gedämpftes Herein. Ich öffnete die Tür und sah Bruder Cox neben einer Menge Amateurfunkzubehör sitzen. In dem kleinen Raum zündete er sich eine Zigarre an. Ich war ganz offensichtlich nicht willkommen. Staunend sah ich mich in dem Raum um und sagte: Bruder Cox, ich wollte schon immer etwas über Amateurfunk wissen. Können Sie mir etwas darüber beibringen? Ich fürchte, dass ich heute Abend nicht länger bleiben kann. Aber könnte ich ein andermal wiederkommen? Er zögerte kurz, sagte dann: Ja. Das war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Ich besuchte ihn wieder und er brachte mir etwas bei. Ich entwickelte Zuneigung und Respekt für ihn. Bei den nachfolgenden Besuchen erkannte ich, was für ein großartiger Mensch er war. Wir wurden sehr gute Freunde und unsere lieben Gefährtinnen für die Ewigkeiten freundeten sich auch miteinander an. Nach einer Weile zog meine Familie an einen anderen Ort. Die Führungsbeamten kümmerten sich weiterhin um Familie Cox. Etwa 8 Jahre nach diesem ersten Besuch wurde der Pfahl Boston gegründet. Raten Sie mal, wer der erste Pfahlpräsident dort war? Genau, Bruder Cox. Später war er dann auch Missionspräsident und Tempelpräsident. Jahre später hatte ich als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel den Auftrag, im Kreis St. Pete in Utah einen neuen Pfahl zu gründen. Ich führte die üblichen Unterredungen und war angenehm überrascht, als ich dort meinen lieben Freund Bruder Cox wieder traf. Ich hatte die Eingebung, ihn als neuen Pfahlpatriarchen zu berufen. Nachdem ich ihn ordiniert hatte, umarmten wir uns und weinten. Die Leute im Raum fragten sich, weshalb wir beiden erwachsenen Männer wohl weinten. Doch wir wussten es und Schwester Cox auch. Das waren Freudentränen. Wir dachten still an diese unglaubliche Reise voller Liebe und Umkehr zurück, die vor über 30 Jahren an einem Abend bei Ihnen daheim angefangen hatte. Die Geschichte ist damit aber noch nicht vorbei. Zur Familie von dem Ehepaar Cox gehören inzwischen 3 Kinder, 20 Enkelkinder und 54 Urenkel. Dazu kommt noch der Einfluss, den die beiden auf hunderte Missionare, auf tausende Tempelbesuche und auf hunderte Mitglieder hatten, die von Wilbur Cox den patriarchalischen Segen empfingen. Der Einfluss von Wilbur und Leonora wird sich auch weiterhin durch viele Generationen in aller Welt ziehen. Erlebnisse wie das mit Wilbur und Leonora Cox ereignen sich in dieser Kirche jede Woche, ja hoffentlich jeden Tag. Engagierte Diener des Herrn Jesus Christus vollbringen sein Werk mit seiner Macht und Vollmacht. Brüder, es gibt Türen, die wir öffnen können, Priestertumssegen, die wir spenden können, Herzen, die wir heilen können, Lasten, die wir heben können, Zeugnisse, die wir stärken können, Leben, die wir retten können und Freude, die wir in das Zuhause von Heiligen der letzten Tage bringen können. All das können wir, weil wir das Priestertum Gottes tragen. Wir sind die Männer, die von Grundlegung der Welt an gemäß dem Vorherwissen Gottes und aufgrund unseres außerordentlichen Glaubens berufen und vorbereitet wurden, dieses Werk zu verrichten. Heute möchte ich Sie im wahrsten Sinne des Wortes auffordern, sich mit mir zusammen in unserer großen, ewigen Bruderschaft zu erheben. Wenn ich Ihr Amt im Priestertum nenne, stehen Sie bitte auf und bleiben Sie stehen. Diakone, steht bitte auf. Lehrer, steht auf. Priester, Bischöfe, Älteste, hohe Priester, Patriarchen, 70er, Apostel. Brüder, bitte bleiben Sie stehen und stimmen Sie mit ein, wenn wir jetzt alle drei Strophen des Liedes Rise up, O men of God, erhebt euch Männer Gottes singen. Denken Sie dabei an Ihre Pflicht als Gottes mächtige Armee, dabei mitzuhelfen, die Welt auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Das ist unser Auftrag, das ist unser Vorzug. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Unser Vater im Himmel, wir stehen vor dir mit Dankbarkeit in unseren Herzen für lebende Propheten und Apostel, für unseren geliebten Propheten, Präsident Russell M. Nelson. Segne und stetige seine Kraft. Wir danken sind dankbar für deinen einzig gezeugten Sohn, für sein unbegrenztes Sühnopfer. Wir beten darum, dass wir immer an ihn denken, dass wir seinem Beispiel der Liebe und des Dienstes nacheifern, dass wir all deinen Kindern dienen, mit Liebe und Hingabe. Das ist unser Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.